Info 3 Abend.
Viele Fragen. Nach dem Amoklauf mit 28 Toten in den USA fordern Waffengegner strengere Gesetze. Großer Andrang. In Ägypten bleiben die Urnen für die Volksabstimmung über die neue Verfassung länger offen als geplant. Wütende Opposition. In Moskau nimmt die Polizei während einer Demo mehrere Putin-Gegner fest. Und regnerisches Wetter. Der dritte Advent wird wechselhaft mit vielen Wolken, Regen und in den Bergen Schnee. Am Mikrofon Daniel Hubacher und mit den Nachrichten Angelique Welchli.
Nach dem Amoklauf an einer Schule im US-Bundesstaat Connecticut sind die Hintergründe der Tat nach wie vor unklar. Der 20-jährige Täter hatte in einer Primarschule 20 Kinder und 6 Erwachsene erschossen und sich danach das Leben genommen. Seine Mutter wurde ermordet, in einer Wohnung gefunden. Die Bluttat löste erneut eine Debatte aus über das Waffengesetz in den USA. US-Präsident Obama forderte in einer Radioansprache bedeutsames Handeln. In Ägypten ist der Andrang vor den Abstimmungslokalen groß. Deshalb bleiben die Lokale länger als geplant geöffnet. Die Ägypter stimmen über die umstrittene neue Verfassung ab. Die Abstimmung findet unter großen Sicherheitsvorkehrungen statt. Aus Alessandria wurden Schlägereien gemeldet. Abgesehen davon gab es offenbar bisher keine Gewalt. Abgestimmt wird vorerst in 10 Provinzen. In einer Woche können dann die Menschen der restlichen 17 Provinzen an die Urnen gehen. Bei 9 Protesten gegen den russischen Kremlchef Wladimir Putin hat die Polizei mehr als 60 Regierungsgegner festgenommen. Allein in Moskau wurden 40 Menschen abgeführt, weil sie laut den Behörden gegen das Versammlungsrecht verstoßen haben. Der Protestzug war von den Behörden nicht genehmigt worden. Auch in anderen Städten demonstrierten viele Menschen trotz enormer Kälte für mehr demokratische Freiheiten. Die syrische Regierung hat ihre Offensive gegen die Aufständischen rund um Damaskus ausgeweitet. Das melden Aktivisten und lokale Medien. Über Opfer ist nichts bekannt. Mit der Operation wolle das Regime Assad auch einen Militärflughafen in der Nähe sichern, der von Regierungsmitgliedern benutzt werde. Das sagte ein Mitarbeiter der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London, welche den Aufständischen nahesteht. Gestern waren in Syrien mindestens 100 Menschen bei Kämpfen und Anschlägen getötet worden. Auf der griechischen Insel Lesbos sind 18 Leichen angeschwemmt worden. Die griechische Polizei berichtet, sie habe einen 20-Jährigen aufgegriffen. Dieser habe erzählt, er habe versucht, mit rund 30 anderen von der Türkei nach Griechenland zu gelangen. Im Ägäischen Meer sei das Boot dann gekentert. 11 Personen werden vermisst. An der Ski-Weltcup-Abfahrt der Männer im italienischen Val Gardena sind die Schweizer nicht unter die ersten 20 gefahren. Der Amerikaner Steven Nyman gewann das Rennen vor dem Slowenen Rock Berko und dem Kanadier Eric G. Wegen des schlechten Wetters wurde das Rennen auf einer verkürzten Strecke durchgeführt. Der Super-G der Frauen in Val d'Isère wurde abgesagt, ebenfalls wegen schlechten Wetters. Beim Weltcup-Skispringen in Engelberg hat sich keiner der Schweizer Athleten für den zweiten Durchgang qualifiziert. Simon Ammann kam mit seinem ersten Sprung auf Platz 41. Gewonnen hat das Springen der Österreicher Andreas Kofler.
Info 3 Abend. Die Themen.
Hier geht's zuerst um den Amoklauf in Newtown und Präsident Obamas rätselhafte Ankündigung.
We're gonna have to come together and take meaningful action.
Wir fragen, was meint der Präsident mit «Jetzt braucht es sinnvolle Maßnahmen, um solche Taten künftig zu verhindern?» Dann werfen wir einen Blick nach Kairo. Dort stimmen die Menschen über die umstrittene neue Verfassung ab. Und dann hören wir unsere neuen Signete an.
SRF 3.
Ab morgen heisst es DRS nicht mehr DRS, sondern SRF. Wir sagen «Warum?».
Das Wetter. Im Norden bleibt es auch morgen wechselhaft und windig. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1300 Metern. Im Süden ist es teils sonnig und meist trocken. Die Temperatur 6 bis 10 Grad. DRS3-Verkehrsinformation von 17.05 Uhr in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland zwischen Basel-Badischer Bahnhof und Basel-Kleinhüningen Stau. Und in der Region Zürich auf der Oberlandautobahn vor dem Brütiseller Kreuz stockender Verkehr.
Info 3 Abend.
Die Bestürzung weltweit über den schrecklichen Amoklauf an einer Schule in Newtown ist groß und echt. Wie kann es sein, dass einer in eine Schule dringt und wahllos Kinder ermordet? Und wie kann es sein, dass ein junger Mann überhaupt so schwer bewaffnet durch die Gegend läuft? Die Geschichte wiederholt sich und viele fragen sich, warum um Gottes Willen ändern die Amerikaner ihre laschen Waffengesetze nicht? Ich bin jetzt verbunden mit Beat Zoltemann in Washington. Präsident Obama hat mit Tränen in den Augen davon gesprochen, jetzt müssten sinnvolle Maßnahmen getroffen werden, um solche Taten künftig zu verhindern. Ist denn vorstellbar, dass diesmal tatsächlich Taten folgen?
Ganz auszuschließen ist es natürlich nicht, aber die Chancen, muss man ehrlich sagen, scheinen doch eher gering. Der Amoklauf von Newton ist zwar einer der schlimmsten und schrecklichsten, aber es ist nicht der erste und es ist auch nicht der erste während der Präsidentschaft von Barack Obama. Es gab da Gabby Gifford, es gab die Schießerei in diesem Kino in Colorado, x weitere Fälle auch in diesem Jahr, zum Teil wird gar nicht mehr groß darüber berichtet. Und immer kann man danach denselben Ablauf feststellen, nämlich zuerst Schock und Entsetzen, danach die Forderung, es müsse was geschehen und schließlich versandet die Sache bis zum nächsten Amoklauf.
Aber man könnte ja sagen, Präsident Obama ist jetzt in einer anderen Ausgangslage, er muss sich nicht wiederwählen lassen. Wäre das denn nicht die Chance, jetzt diese Waffendebatte zu führen, der Waffenlobby in den USA den Kampf anzusagen?
Ja, absolut. Das wäre sicher eine Chance. Die Frage ist, ob Obama sein beschränktes politisches Kapital für dieses Anliegen einsetzen will. Allein kann er nämlich nichts ändern. Gesetze, die den Waffenbesitz einschränken, die gab es in der Vergangenheit auch schon. Doch die wurden alle vom Supreme Court, vom obersten Gerichtshof hier in Washington für verfassungswidrig erklärt, also wieder außer Kraft gesetzt. Es bräuchte also eine Änderung der Verfassung. Und da sind die Hürden sehr, sehr hoch angesetzt. Im Moment würde ich sagen, eine solche Verfassungsänderung ist politisch unmöglich.
Also politisch unmöglich, aber man kann sagen, eine Mehrheit der Amerikaner ist, für sie ist das Waffentragen ein Menschenrecht. Aber es gibt ja auch diese ganz vielen Amerikaner, die ganz anders denken. Machen die sich denn jetzt nicht bemerkbar?
Doch, die machen sich bemerkbar mit Mahnwachen, mit Protestaktionen im Internet, auf Twitter, auch in den Medien, zum Beispiel heute Morgen die neueste New York Times, dort hat es einen Kommentar drin, da werden Maßnahmen gefordert. Und der Bürgermeister von New York City, Michael Bloomberg, der sich schon in der Vergangenheit immer für strengere Waffengesetze eingesetzt hat, der fordert vom Präsidenten und vom Kongress nun endlich Führungsstärke, dass sie das Problem angehen und nicht nur darüber reden, sondern wirklich etwas machen. Aber eben, Sie haben es gesagt, das ist eine Minderheit in den USA. Eine Mehrheit möchte das alles so lassen, wie es jetzt ist. Es gibt eine neue Gallup-Umfrage vom Januar und dort sagt eine Mehrheit, sie wolle keine Änderung bei der aktuellen Waffenpolitik.
Dann hoffen wir, dass es lange geht, bis wir das nächste Mal über dieses schreckliche Thema berichten müssen. Besten Dank für diese Informationen, Beat Zoltemann.
Info 3 Abend.
Nach Ägypten. Dort findet also heute die erste Runde der Abstimmung statt über die umstrittene neue Verfassung. Eine Verfassung, von der die Opposition sagt, sie habe islamistische Untertöne. Nach den Tagen von Massendemonstrationen und Gewalt findet die Abstimmung deshalb unter großen Sicherheitsvorkehrungen statt. Präsident Mursi bot sogar die Armee auf. Doch bisher blieben Zwischenfälle aus. Dafür gingen überraschend viele Leute zur Urne. Philipp Scholkmann.
Noch gestern entwarf Mohammed el-Baradei Schreckensszenarien. Die Lage sei viel zu chaotisch und explosiv, die Abstimmung müsse verschoben werden, andernfalls öffne sich vor Ägypten der Abgrund, sagte der Friedensnobelpreisträger und Wortführer der Verfassungsgegner. Die Islamisten bezichtigten die Liberalen, sie seien Randalierer und Vaterlandsverräter. Die Liberalen unterstellten den Islamisten, sie wollten aus Ägypten eine Diktatur der Muslimbrüder machen. So ging das die letzten zwei Wochen hin und her. Doch gemessen an den Spannungen im Vorfeld und der überhitzten Rhetorik verläuft dieser erste Abstimmungstag bis jetzt bemerkenswert ruhig und engagiert. In Kairo und Alexandria, den beiden größten Städten Ägyptens, und in 8 weiteren Bezirken wird seit heute früh abgestimmt. Der Rest des Landes kommt am nächsten Samstag dran. Und schon am Vormittag bildeten sich Schlangen vor Abstimmungslokalen. Mancherorts waren sie deutlich länger als bei den Präsidentschaftswahlen. Um dem Andrang gerecht zu werden, sollen viele Urnenbüros 2 Stunden länger geöffnet bleiben. Präsident Mursi wird es mit Genugtuung zur Kenntnis nehmen. Er hatte eisern am Abstimmungstermin festgehalten, trotz aller Aufrufe zu Verschiebung oder Boykott von Seiten der Opposition. Morsi bot mehr als 100.000 Soldaten auf. Sie haben das Recht, Zivilisten festzunehmen. Nochmal so viele ordentliche Polizisten sind im Einsatz. Dies, um die Sicherheit zu garantieren, nach den Tagen der Ausschreitungen in Kairo und anderen Städten des Landes. Gemäß ersten Rückmeldungen aus Wahllokalen scheinen auch genügend Richter und Justizbeamte anwesend zu sein heute, um den Urnengang nach den Landessitten zu überwachen und zu beglaubigen. Die führende unabhängige Bürgerrechtsorganisation des Landes sagte, es seien einzelne Unregelmäßigkeiten festgestellt worden, aber bis jetzt keine, die das Ergebnis des Urnengangs in Frage stellen könnten. Die neue Verfassung sei nicht nur schlecht geschrieben, sie enthalte auch schwammige Formulierungen zur Rolle der Religion, die lauter Hintertüren sein könnten für spätere islamistische Interpretationen, sagen die Kritiker. So haben sich die Demokratieaktivisten vom Tahrir das Ergebnis ihrer Revolution nicht vorgestellt. Doch wenn das neue Grundgesetz angenommen wird, ebnet das zunächst einmal den Weg zu den ersten ordentlichen demokratischen Parlamentswahlen in Ägypten. Das allein wäre ein Beitrag zur Stabilität, sagt Präsident Morsi, und er hofft darauf, dass eine Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ihm folgt und, sei es aus Überzeugung, ein Ja einlegt oder einfach in der vagen Hoffnung, dass mit der neuen Verfassung das schwierige Kapitel des Übergangs mit all seinem Streit geschlossen werden könnte.
Info 3 Abend.
Am 21. Dezember geht laut des Maya-Kalenders die Welt unter. Aber vorher ändert Schweizer Radio DRS noch den Namen. Ab morgen früh um 5 heißen diese Radiosender SRF 3, SRF 4 News und SRF Virus. Mit der Umbenennung werden bekannte und liebgewonnene Markenzeichen also durch neue Namen ersetzt. Doch das ist nicht die einzige Veränderung. Auch die Soundelemente und Signete erhalten ein neues Klangkleid. Medienredaktor Klaus Bonanomi.
Mit dem sogenannten Rebranding soll nun die neue gemeinsame Dachmarke SRF stärker wahrnehmbar werden. Und dennoch sollen die 6 Radiosender ihre Eigenart behalten, wie SRF-Direktor Rudi Matter betont.
Das ist im Wesentlichen eine Weiterentwicklung, die auf allen Radiosendern stattfindet. Diese Weiterentwicklung hat auch bisher schon kontinuierlich stattgefunden. Immer wieder mal ist das Layout verändert worden, die Nutzungsgewohnheiten, die Hörgewohnheiten verändern sich über die Jahre. Dieser Veränderung ist man immer schon entgegengekommen und das tun wir auch jetzt wieder mit einer alles in allem über die Sender behutsamen Erneuerung.
Verantwortlich für diese behutsame Erneuerung ist der SRF Art Director Thomas Glor.
Die letzten Redesigns des Audio-Layouts waren doch schon ein paar Jahre zurück und es ging darum zu schauen, tönt es so, wie wir uns das für die SRF-Programme vorstellen?
Die Antwort, nein, das tut es nicht immer, wie Thomas Glor am Beispiel von DRS3 aufzeigt.
Dieser Vierklang von DRS3, der ist über Jahrzehnte gleich geblieben. Und das war auch für uns, für Radio SRF 3, absolut so, dass wir das natürlich weiter verwenden werden. Wir haben allerdings auch gemerkt, dass DRS3 ein bisschen laid back, also ein bisschen zurückhaltend geworden ist, das Tempo ein bisschen verlangsamt hat. Und wenn man sieht, wie sich die Musikwelt auch bei DRS3 ja verändert hat in den letzten 2-3 Jahren, mussten wir einfach das Audiodesign entsprechend auch wieder auf die Höhe der heutigen Musik bringen.
Auch die Nachrichtensendungen werden künftig anders angespielt.
Info 3 Mittag.
Was neu kommt bei den News-Sendungen, ist eine Kurzerkennung. Das ist so ein Dreiton, der SRF verkörpert im weitesten Sinn. Und das wird bei sämtlichen News-Formaten oder Nachrichtenformaten wird das hörbar sein in Zukunft und soll eine Verbindung zeigen, eine Audiokennung sein, die für die Marke SRF steht.
SRF 1 Nachrichten.
Alles in allem, sagt Thomas Glor, habe man das DRS-Haus sanft modernisiert, etwas entstaubt, einigen Müll entsorgt, doch es sei eine sanfte Renovation. Das Publikum dürfte sich schon bald an das neue Klangbild gewöhnt haben, wie dies auch bei früheren Neuerungen jeweils der Fall gewesen sei.
Das war Info 3, heute noch auf DRS3, DRS4 News und Virus. Ab morgen sind wir dann SRF. Und auch online gibst uns dann unter srf.ch. Bis dann, ich werde immer noch die Alte sein. Mein Name Daniel Hubacher.